Hab gehört. Der Podcast der Herzog-August-Bibliothek.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode von Hab gehört. Mein Name ist Marie Adler und heute dreht sich alles um das spannende Forschungsprojekt Lessing Digital. Ich freue mich sehr, dazu zwei besondere Gäste begrüßen zu dürfen. Dr. Viktoria Thake-Walter von der Universität Göttingen und Oke Lukas Möller von der Herzog-August-Bibliothek. Hey, schön, dass ihr da seid.
Hallo Marie.
Hallo.
Normalerweise lese ich an dieser Stelle eigentlich immer einen kurzen Lebenslauf meiner GesprächspartnerInnen vor. Ich habe mir aber überlegt, dass es vielleicht viel spannender wäre, wenn ihr das selber macht. Stellt euch doch mal kurz vor. Wer seid ihr? Was habt ihr studiert? Was macht ihr? Was ist eure Rolle bei Lessing Digital?
Gerne. Also ich bin Viktoria Thake-Walter, bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt und kümmere mich da vor allem um die philologische Vorarbeit. Habe neuere deutsche Literatur studiert, Politikwissenschaften und interkulturelle Kommunikation in München und dann eine Promotion angeschlossen zu Schiller. Die ist jetzt abgeschlossen und dann habe ich natürlich auch noch so in Projekten vorher gearbeitet an der Uni. Zum einen dann auch in einem Editionsprojekt zum Narrenschiff und bin über diese Wege, kann man sagen, hier in dieses Projekt gekommen.
Von Schiller zu Lessing. Wunderbar.
Genau.
Und Oke?
Ja, ich bin Oke Möller. Ich habe Literaturwissenschaft in Göttingen studiert und habe auch schon in der Zeit begonnen, in den Digital Humanities zu arbeiten. Und unter anderem auch die Germanistik-Lern-App Moor mitentwickelt. Und da hatte ich halt noch den philologischen Schwerpunkt, aber das war so mein erster Kontakt an einem Digital Humanities-Projekt, in dem Philologie und auch ja, Informatik zusammenarbeiten.
Wie heißt die App?
Moor.
Super.
Wie Kater Moor.
Ah.
Genau, den levelt man, den Kater Moor. In dem.
Vielleicht können wir ja die gleich verlinken, dann haben alle Germanisten oder Germanistinnen auch noch was davon.
Ja,
die Studierenden,
Fall.
Ja?
Genau.
Das ist die Zielgruppe?
Auch. Alle Interessierten an Literaturwissenschaft interessierten Personen.
Cool.
Können sich das in jedem App Store runterladen.
Wunderbar,
genau.
Aber wir schweifen ab. Lass uns zurückkehren
Werbung.
Zum Projekt.
Ja, genau. Also ich hatte in dem Projekt halt auch noch diesen philologischen Schwerpunkt. Das hat aber ein bisschen mein Interesse an dieser technischen Umsetzung geweckt. Und ich habe dann nach meinem Masterstudium einen Intensivkurs besucht zur Webentwicklung. Und als der dann abgeschlossen war, ja, hat dann das Projekt Lessing Digital sozusagen beides zusammengebracht. Also die Philologie und die Webentwicklung. Das war so mein Weg in das Projekt rein.
Lessing Digital, was ist denn das? Was macht ihr da und was ist das Ziel des Projekts?
Also ja, wir machen eine digitale Edition. Erstmal nur sozusagen eine Testedition von einem Werk, nämlich von Ernst und Falk. Da haben wir jetzt so knapp 2 Jahre Zeit, das zu idieren und ein Portal, das so beispielhaft stehen soll für das Gesamtprojekt, zu entwickeln.
Und wir nehmen da eben Ernst und Falk zum Ausgangspunkt, beziehungsweise hat das einer unserer Supervisoren ausgesucht, weil es eine relativ komplexe Überlieferungsgeschichte hat mit verschiedenen Textzeugen und eben auch Druckzeugen aus dem 18. Jahrhundert. Und man daran eigentlich sehr schön dieses Nebeneinander von autorisierten, nicht autorisierten Textteilen beobachten kann und dann das auch eine besondere Herausforderung einfach für die Editionsphilologie darstellt, diese Texte neu zu erschließen. Und das tun wir eben in diesem Projekt.
Lasst uns gleich nochmal genauer zu Ernst und Falk kommen. Aber warum ist denn im Allgemeinen eine Neuedition der Werke und der Briefe von Lessing wichtig?
Also man kann sagen, dass die zitierfähigste sozusagen Ausgabe eigentlich über 120 Jahre alt ist, nämlich die von Lachmann-Munker. Ich glaube, der 13. Band, in dem Lessings Ernst und Falk steht, der datiert auf 1897, also da ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Und natürlich gab es Editionsprojekte danach, also die bekannte Klassiker-Ausgabe zum Beispiel von Wilfried Barner und anderen, die ist dann in den späten 80ern und 90ern rausgekommen. Die haben aber alle so eine bestimmte Problematik aufgrund ihrer spezifischen Textauswahl und dann auch der Art, mit diesen Texten umzugehen. Also sprich, dass man sich zum Beispiel für die ursprünglichste, in Anführungsstrichen, Fassung entscheidet oder dass man vielleicht auch versucht, durch Eingriffe diese Fassung einem vermeintlichen Archetyp anzugleichen, den es aber manchmal gar nicht gab. Also man hat dann Verbesserungen vorgenommen und das würde eben heute, oder das ist auch unser Anspruch natürlich, über eine historisch-kritische Edition eigentlich unsere Eingriffe, die wir vornehmen, so behutsam sozusagen oder so dosiert wie möglich zu machen und vor allem diese Änderungen oder Normalisierungen, würden wir sie eher nennen, natürlich auch zu dokumentieren und auszuweisen. Das haben eben zum Beispiel Lachmann-Munker nicht in den Einzelheiten immer gemacht, auch wenn es manchmal nur orthografische vielleicht Verbesserungen waren. Und da geht es eben bei der Textsicherung darum, eigentlich sehr genau vorzugehen und sich als Editor oder Editorin zurückzuhalten.
Das heißt, wenn ich heute eine Lessing-Ausgabe zur Hand nehme, kann ich nicht sicher sein, dass das so, wie es da jetzt steht, tatsächlich von Lessing geschrieben wurde?
Nein. Also es ist natürlich so, dass diese Eingriffe meistens die Historizität des Textes betreffen. Das heißt, wie man das auch bei Reklamausgaben kennt, ne, dass man das Schriftbild vielleicht angleicht unserer Rechtschreibung oder so. Oder dass man, das ist natürlich immer so ein bisschen eine Auslegungssache, auch wenn man ein Manuskript hat und da sind Streichungen drin, dann versucht man vielleicht, die zu entziffern oder die Textteile nimmt man die dann mit, die gestrichen sind und so. Also natürlich haben auch die großen Editionen dann umfassende Lesarten Apparate in der Regel, die sie mitgeben, aber man muss dann eben in so einer Printausgabe springen, ne? Entweder ans untere Ende des Blattes oder eben vielleicht auch in den Appendix, und das ist natürlich für eine digitale Edition besser zu lösen.
Und dann sind auch Transparenz und Nachvollziehbarkeit der editorischen Arbeit wichtig?
Definitiv. Also Transparenz ist, denke ich, ganz wichtig. Das hat man nämlich in diesen alten Printausgaben, sage ich jetzt mal, oft nicht. Und da würden wir uns schon drum bemühen. Also wir versuchen auch zunächst die Druckzeugen, die wir zum Beispiel haben, des Erstdrucks, die zunächst wirklich auf Druckgenauigkeit zu erfassen. Druckgenauigkeit, also das heißt, dass wir jetzt auch nicht, selbst wenn es, das kommt ja vor im Druck, ne, dass es einen Druckfehler gibt einfach, und der ist offensichtlich auch, und man würde den vielleicht dann, oder man ist geneigt, den sofort zu korrigieren, beispielsweise einen N, was durch die Letternbeweglichkeit irgendwie ein U geworden ist. Und es ist aber eigentlich klar aus dem Kontext, dass das ein N sein muss. Aber wir würden jetzt erstmal sagen, zunächst in der ersten Transkription, die vor einer normalisierten Lesefassung steht, würden wir auch diese vermeintlichen Druckfehler würde man mitnehmen. Also erstmal so stehen lassen und dann in einer Lesefassung möglicherweise sagen, okay, wir verbessern das, weisen das aus und normalisieren vielleicht eben auch Ligaturen und eben spezifische Schriftzeichen eben des 18. Jahrhunderts, um das einfach lesbarer zu machen, auch um das AdressatInnen wie Schüler, SchülerInnen, Studierenden leichter zu machen.
Was sind denn Freimaurer? Ein kleiner Exkurs.
Ja. Also Freimaurer im Verständnis des 18. Jahrhunderts sind natürlich Verbrüderungen, könnte man eigentlich sagen. Also in der Regel ist es exklusiv für Männer. Frauen haben da keinen Zutritt. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Und es gab nicht doch auch natürlich irgendwie eine Frauenloge, in denen man sich den humanitären Werten verpflichtet. Das ist ja natürlich auch durch die Aufklärung befördert. Man versucht dort, die Werte wie Toleranz, Freundschaft vor allem, ständeunabhängig und eigentlich auch dem Anspruch nach religionsunabhängig zu pflegen und auch Wohltätigkeit als Ziel zu verfolgen. In der Realität sieht es aber so ein bisschen anders aus, dass natürlich vor allem auch die intellektuelle Elite in Anführungsstrichen und viele Adlige in diesen Freimaurerorden vertreten sind. Das heißt, es hat den Anschein, als könne man da ständeunabhängig zusammenkommen durch die hierarchische Struktur aber dieser Freimaurerorden. Also man verbindet ja heute damit auch noch eine relativ hermetische Praxis von Ritualen und von Hierarchien, vom Lehrlinggesellen zum Meister, ist es dann doch so, dass die Ständegesellschaft eigentlich mit ihren Privilegien reproduziert wird. Und das problematisiert auch Ernst und Falk.
Wunderbares Stichwort. Gehen wir doch zurück zu Ernst und Falk, zu dem Werk. Kannst du da nochmal weitermachen?
Ja, also Ernst und Falk, Lessings Gespräche für Freimaurer, reißen verschiedene Themen an. Das ist auch in der Forschung ziemlich virulent diskutiert worden. Es geht zum einen um die Frage, was ist der Zweck des Staats oder der bürgerlichen Gesellschaft? Was machen eigentlich die Freimaurer? Und da kann man sagen, dass Form und Inhalt dieses Gesprächs so ein bisschen ineinander greifen. Es ist natürlich, man muss sich das vorstellen, dass dieser Text wird 1778 von Lessing veröffentlicht, anonym. In Göttingen, nicht in Wolfenbüttel, weil er da schon so ein bisschen der Zensur unterliegt nach dem Fragmentenstreit. Das heißt, der Herzog hat ihm eigentlich verboten, über Sachen der Religion oder politische Dinge zu schreiben, und er veröffentlicht aber trotzdem diesen Text. Und daran deuten sich schon auch brisante Themen an, wie zum Beispiel, was ist eigentlich eine bürgerliche Gesellschaft? Oder was, ich habe es schon gesagt, ist der Zweck des Staats? Das fragt auch, ich glaube, umgekehrt Falk Ernst.
Und also Falk und Ernst sind Personen, genau, das, in diesen Gesprächen.
Genau, ja? Das sind die beiden Protagonisten dieser Gespräche. Ernst ist derjenige, der noch nicht in einer Freimaurerloge mit organisiert ist und aber Interesse bekundet, und eben Falk, der eingeweiht ist, also Mitglied, einmal über die Interna, das Wesen des Freimaurertums ausfragt. Und das hatte ich vielleicht noch nicht gesagt, diese Symbolpraxis, Symbolsprache der Freimaurer, das wirft natürlich auch viele Fragen auf. Also die praktizieren so ihre Rituale und das und unter der Geheimhaltung, unter der Voraussetzung der Verschwiegenheit. Und die sollen eben auch nicht nach außen treten. Und gleichwohl weckt das natürlich die Neugierde und das Interesse. Und
es scheint alles so geheimnisumwoben.
Genau, geheimnisumwoben. Und deswegen fühlt also Ernst in diesem Gespräch Falk mal auf den Zahn. Ja? Was hat es denn damit auf sich? Und eine der Fragen, die eben behandelt werden, ne, was ist eigentlich übergeordnet? Ist es der Zweck des Staates? Ist der Mensch der Zweck des Staates oder umgekehrt? Der Mensch also Mittel für den Staat? Das sind Themen, die angerissen werden, die natürlich schon auch ins Politische so ein bisschen hineinragen. Die Fragen nach der bürgerlichen Gesellschaft und dann auch der Gleichheitsanspruch, der von den Freimaurern ja vertreten wird. Nämlich, dass alle, das sagt Falk am Ende des dritten Gesprächs, alle, die da zusammenkommen, ja, eigentlich ständeunabhängig, eben religionsunabhängig, also ohne Berücksichtigung ihrer Religion, ihres Standes, sich dort auf Augenhöhe mehr oder weniger treffen sollen. Das wird natürlich in den Gesprächen dann selbst auch hinterfragt, ob das in der Realität wirklich so ist. Und da kommt Falk zu Recht, ja, eigentlich ernüchternder Einsicht oder ja, kritisiert da auch eben das Treiben.
Nun heißt es ja im Titel für Freimaurer und nicht von. Warum?
Ja, das ist sehr, sehr wichtig auch für die Publikationsgeschichte, denn zunächst einmal zirkulieren eben diese Abschriften erst einmal von Lessing überhaupt erst mal unter den Freunden von ihnen, von denen auch manche in Freimaurerorden organisiert sind. Also es ist erst mal vielleicht auch einer gewissen Immunisierungsstrategie gegen die Zensur geschuldet, dass Lessing erst einmal privat oder im Freundeskreis diese Schrift lanciert und dann aber, das ist mittlerweile bekannt, sie dann auf einer Reformtagung, ich glaube Braunschweiger Freimaurerordens, zirkulieren lässt, um mal herauszufinden, wie nehmen die das denn auf? Also es ist erstmal gedacht quasi von einem, vom Standpunkt natürlich Falks und auch Lessing ist ja Anfang der 70er Jahre einem Freimaurerorden beigetreten. Es ist erstmal so gedacht, vielleicht auch die Rezeption mal so ein bisschen zu erspüren. Ja, was kommt da zurück? Habe ich da den richtigen Nerv getroffen? Und 1778 dann aber werden zumindest die ersten drei Teile oder die ersten drei Gespräche von Lessing in Druck gegeben, wie ich schon sagte. Und die letzten beiden Gespräche, die hält er erst einmal zurück. Und es ist aber natürlich so, dass trotzdem auch diese Abschriften, handschriftliche Abschriften schon kursierten. Also mehr oder weniger gab es dann doch auch, oder man verfügte schon über dieses vierte und fünfte Gespräch. Von vielen Freunden wurde ihm dann auch zurückgemeldet, ihre Meinung, ja, dass sie es interessant finden, dass sie es toll finden, dass sie auch schon, zum Beispiel Moses Mendelssohn ist einer der ersten, der wohl diese Gespräche bekam von Lessing.
Haben wir auch eine Episode?
Ja, haben wir gehört mit Herrn Berghahn. Ja. Dass er zurückmeldet, ach ja, das ist ja sehr interessant, was du da schreibst. Und der aber auch schon so ein bisschen entschlüsselt, vielleicht die vermeintliche Message so, naja, also wir beide wissen ja eigentlich selber, dass es dir gar nicht so darum geht, jetzt das Geheimnis zu entschlüsseln und das ja auch, dass das meistens das Uninteressanteste ist für Leute, sondern dass es um das Gerücht selber geht oder um eben das Geheimnis, was die verschiedenen Aspekte interessant macht. Und so, genau, verbreitet sich also dieser Text in Freimaurerkreisen enorm. Das Echo in der Presse, in Anführungsstrichen, ist aber recht rar. Also es gibt eine Rezension in der Gotha Gelehrtenzeitung dann nach Erscheinen des Erstdrucks. Die lobt aber Lessings vortrefflichen Gedanken über das auch Staats- und Völkerrecht. Also da sind dann ist dieser Gleichheitsgrundsatz dann auch schon angesprochen und auch das Toleranzparadigma. Aber es verpufft so ein bisschen, könnte man vielleicht sagen. Und heute aber, durch die Recherche, die wir auch betrieben haben, kann man sagen, dass schon in vielen Freimaurerorden, gerade im 19. Jahrhundert, wohl dieser Text sehr gefeiert wurde und auch sich oftmals irgendwie die Logen Namen gaben, die mit Lessing zusammenhingen und eher so zu so einer ja anbetungswürdigen Figur vielleicht stilisiert wurde. Das ist so ein bisschen auch komplex.
Mythen und Gerüchte.
Ich habe ja mal gehört, dass Lessing eigentlich nur zu Recherchezwecken Freimaurer geworden ist. Was sagt ihr dazu?
Ja, also es stimmt natürlich, dass Lessing auch versuchte, in einen Freimaurerorden aufgenommen zu werden. Er hat da Bemühungen angestellt, auch bei Bode, schon dann Anfang der 70er Jahre, und wurde auch letztlich aber in einem anderen Hamburger Orden dann zu den drei Goldenen Rosen 1771 aufgenommen, übersprang dann direkt bei dem Aufnahmeritual, übersprang er gleich mehrere Grade und wurde dann zum Meister.
Wie kommt das denn?
Das war offenbar durchaus üblich, dass intellektuelle oder namhafte Persönlichkeiten oder auch einfach Adelige gleich mehrere Ränge überspringen durften, und greift natürlich mit dem ineinander, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass also auch dieses Hierarchiedenken doch sehr, ja, sehr betont wurde, auch innerhalb der Freimaurer. Ja, was heißt zu Recherchezwecken? Also man weiß, dass Lessing schon in der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel hier dann als Chefbibliothekar sozusagen schon Studien angestellt hat, Anfang der 1770er Jahre zum Freimaurerwesen. Und die betrafen dann wahrscheinlich schon mehr noch diese Ursprungslegende, also die Frage nach der Herleitung und Herkunft der Freimaurerorden. Und es wäre aber vereinfacht zu sagen, er wollte dann unbedingt einen Freimaurerorden beitreten, um jetzt deren Geheimnisse zu verraten. Das ist eher weniger, denke ich, der Fall, sondern dieser Text Ernst und Falk hat natürlich eine eigene Literarizität, ja, schwebt auch vielleicht über diesen ganz detaillierten Symbolpraktiken und Ritualen, sondern tangiert eben größere Themenfelder, wie wir schon angedeutet haben.
Ach so.
Was macht denn diesen Text zu einem geeigneten Ausgangspunkt für das Projekt?
Das ist insofern ein geeigneter Text dafür, dass es, also ganz einfach ist die Länge. Es ist ein relativ kurzer Text, es ist ein Dramentext, es ist auch als Vorbereitung auf die weiteren, ja sehr prägenden Dramen von Lessing einfach für uns und besonders auch für mich aus diesem, von der technischen Umsetzung, von dem Standpunkt aus, ein guter Text, um das schon mal zu etablieren. Also wie wir überhaupt zum Beispiel diese Texte auszeichnen, wie wir diese Form des Dramas übersetzen in maschinenlesbaren Text und auch natürlich auch menschenlesbaren Text, also für beide natürlich. Also das ist jetzt so eine ganz einfache Antwort darauf. Das andere ist natürlich, was Viktoria schon jetzt angedeutet hat, ist einfach diese super spannende Geschichte, wie sich dieser Text verbreitet hat. Eine kleine Sache noch, das wäre sozusagen der Aufbau, der Text, das ist aufgeteilt in 5 Gespräche. Dieser erste Teil, das sind Gespräche 1 bis 3, die sind autorisiert, also semi-autorisiert herausgebracht worden. Es findet sich halt, wie ja Viktoria schon gesagt hat, nicht der Name Lessing da drauf. Das hat dann die Gründe, die Viktoria gerade beschrieben hat. Dann gibt es noch diesen zweiten Teil, Gespräche 4 und 5, und die sind wahrscheinlich durch Knigge in Umlauf gebracht worden, also durch eine ganz andere Person.
Der Knigge?
Der Knigge.
Mit dem guten Benehmen?
Der sich so gut benommen hat. Genau, der. Der hat das dann wahrscheinlich in Umlauf gebracht. Das bedeutet aber für uns, ist halt eine Herausforderung, wie man das dann edieren kann, wenn wir einen Teil ist autorisiert, ein Teil ist so semi-autorisiert, und das soll sich dann ja auch in unserer Edition reflektieren. Und das stellt uns halt vor gewisse Herausforderungen.
Kannst du da kurz näher drauf eingehen? Ich kann es mir noch nicht genau vorstellen, wie die Herausforderung genau aussieht.
Ja, beispielsweise jetzt aus meiner Sicht, aus der technischen Sicht, ist halt, dass wir entschieden haben, wir legen einfach 2 Dateien an. Also wir haben eine Datei für Gespräche 1 bis 3, weil das ist sozusagen ein, man kann gut argumentieren, dass das sozusagen ein Block ist, ein Bestandteil des ganzen Werkes. Und dann haben wir diesen zweiten Teil, und das sind Gespräche 4 und 5, die auch dann unterschiedlich zirkuliert sind, also wo es auch verschiedene Textfassungen jeweils gibt, die auch ja verschiedene Varianten aufweisen. Und so macht es halt Sinn, da sozusagen einen Cut zu setzen, auch in den Dateien oder in dem Aufbau unserer Daten letztendlich, spiegelt sich das dann auch wieder.
Wie gehst du denn überhaupt daran? Ich weiß, ihr bearbeitet sozusagen 2 verschiedene Seiten der Medaille oder kommt aus unterschiedlichen Perspektiven zu diesem Text. Wie beginnst du deine Arbeit an Ernst und Falk?
Ja, grundsätzlich beginnen wir es eigentlich gemeinsam, indem wir halt die Textphänomene uns angucken, was haben wir hier für Phänomene vor uns liegen, und dann ist halt der nächste Schritt zu sagen, okay, wie wollen wir das auszeichnen? Also es gibt da Konventionen, wie man das macht, wie man so Texte auszeichnen kann, das heißt die Text Encoding Initiative, die gibt sozusagen ein Sammelsurium vor an Optionen, wie Textphänomene ausgezeichnet werden können. Wenn wir jetzt ein Phänomen haben, dann gibt es in der Regel oder häufig gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das jetzt auszeichnen könnte innerhalb dieser Konvention. Die sind also nicht immer eindeutig.
Kannst du mir dafür nochmal ein Beispiel geben? Was wäre ein Textphänomen?
Ein Textphänomen in dem Erstdruck zum Beispiel, in den ersten drei Gesprächen, ist die Vorrede, die sich dann nochmal unterscheidet vom Vorwort. Also wir haben da so eine Art Schichtung eigentlich von, oder Rahmung, würde man eher sagen, von Lessing eingebaut. Das beginnt also mit dem Titelblatt und dann einer Widmung an den Herzog Bruder Ferdinand. Und dann schickt erstmal Lessing ein Vorwort voraus, indem er sozusagen den Leser nochmal, ja, die Leser einstimmt auf diesen Text und was er damit vorhat, nämlich ja die Wesenheit des Freimaurertums so ein bisschen zu erklären, herzuleiten. Und dann aber findet sich dann nochmal eine Vorrede eines Dritten. Und diese Doppelung aus Vorrede und Vorrede eines Dritten, das wäre jetzt zum Beispiel was, was man dann nochmal konkretisieren müsste. Oke, wie hast du das gemacht?
Ja, genau, da haben wir dann halt, also es gibt halt diesen, jetzt innerhalb dieser TI-Logik gibt es halt das Vorwort, aber nicht diese Differenzierung von zwischen Vorwort und Vorrede. Mhm. Und dann haben wir das sozusagen noch erweitert um diesen Bestandteil. Und das wäre jetzt halt so ein Beispiel so aus der großen, so globalen Textstruktur, so wie dieser Text aufgebaut ist. Und es gibt natürlich auch Textphänomene, die auf einer viel kleineren Ebene liegen, wie beispielsweise einfach die Figurenrede. So als ein Beispiel, das ja auch dann ausgezeichnet wird mit jeweils dann dem Sprecher in diesem Fall, der das dann einleitet. Also befinden wir uns da so in den Konventionen der TI, die so das Drama betreffen, obwohl es nicht streng genommen ein Drama ist, so in dem ganz klassischen Sinne. Es wurde wahrscheinlich aufgeführt, oder es wurde aufgeführt. Genau, es ist dann doch nochmal ein bisschen anders gelagert als andere Texte, weil es halt auch diese Gesprächsstruktur hat und ja auch wirklich nur zwei Figuren vorkommen.
Entschuldige, dass ich da so laienhaft rangehe, aber wenn du sagst, das wird ausgezeichnet, heißt das dann für mich als Nutzerin, dass ich irgendwo vielleicht irgendwann eingeben kann, Vorrede, und dann komme ich zu der Vorrede, oder was bedeutet das genau?
Genau, also es wird eine URL geben,
ja,
die man aufsuchen kann, eine Adresse im World Wide Web, in der man die Vorrede von...
Das ist das Internet, ne?
Genau. In der dann die Vorrede und das Vorwort abgerufen werden können. Also so gesehen, ja. Genau. Inwieweit dann eine Suchfunktion auch das ermöglicht, dass man einfach sozusagen die Edition aufruft als Portal und dann oben in das Suchfeld Vorrede eingibt. Ja, das wird auch möglich sein tatsächlich, weil es steht ja Vorrede auch in dem Text drin. Das heißt, es ist eine einfache Wortsuche. Also ja, genau, Entschuldigung, kurze Antwort ist ja, es geht.
Okay, aber das ist wahrscheinlich alles gerade in der Entwicklung begriffen, denn das Ganze nennt sich ja aktuell noch Pilotprojekt, richtig?
Genau, das daher auch meine meandernde Erklärung dazu.
Das hat alles hier, wir wollen das so machen wie Ernst und Falk, dass wir immer bei unliebsamen Fragen, dass wir sagen, ach guck mal, da hinten der Schmetterling, den muss ich mal suchen gehen.
Wir wollen das langsam herausschälen.
Okay, jetzt haben wir wahrscheinlich erst einen ganz kleinen Teil deiner Arbeit beleuchtet. Vielleicht kommen wir im weiteren Verlauf noch auf weitere Arbeitsprozesse. Aber inwieweit unterscheidet sich denn überhaupt eine digitale Edition erstmal von einer ganz traditionellen Edition? Und welche Vorteile bietet so eine Edition für die Forschung?
Ja, wir haben es vorhin schon ein bisschen angerissen. Das eine ist natürlich diese Frage der Vernetzung der Varianten. Also wenn ich vorhin meinte, man hat sonst so einen Lesartenapparat zum Beispiel und dann muss man auch in der Printedition überlegen, wo platziert man das, hat man das so in der digitalen Edition ein bisschen einfacher, indem das leichter einfach NutzerInnen orientiert zu vernetzen ist auf einer Seite. Das andere ist aber auch, dass grundsätzlich vielleicht die Texttheorie oder die Textüberlegungen ein bisschen anders sind. Das heißt, in den Printeditionen, habe ich schon gesagt, da entscheidet man sich in der Regel für einen Referenztext oder eine Referenzvariante, eine Normvariante. Das müssen wir natürlich in dem Datenprozess schon grundsätzlich auch ein bisschen so machen, weil man muss ja natürlich immer, um etwas zu vergleichen miteinander, muss man wissen, was vergleicht man miteinander. Aber man kann diese, oder es besteht die Möglichkeit eben, diese Varianten dann nicht so sehr zu hierarchisieren, zu sagen, okay, das ist jetzt die Norm, sondern man kann dann viel einfacher im Digitalen sagen, okay, das ist jetzt das Wolfenbüttler-Exemplar aus der HAB. Aber wenn man zum Beispiel über diesen Textteil dann mit dem Cursor oder so geht, ploppen gleichzeitig die Varianten auf und man weiß dann, okay, das ist vielleicht die B-Variante sozusagen und da gibt es ein Exemplar, was in Dresden liegt, bei dem man sich das anschauen könnte beispielsweise. Also man kann unterschiedliche Drucke desselben Textes nebeneinander visualisieren und das machen auch manche Editionen natürlich schon, die, also jetzt nicht zu Ernst und Falk, aber zu anderen Texten, die dann über die synchrone Anzeige von Digitalisat, also Faksimile und der Transkription und vielleicht dann auch noch, je nachdem, ob man da auch die Varianten schon einspeisen kann, dann andere Fassungen mit hineingibt und so den Vergleich direkt auch dem, ja, der Nutzerin überlässt.
Super cool.
Ja, das ist auch tatsächlich, das folgt schon auch der Einsicht in eine andere Texttheorie, ne? Also die New Philology, die geht nicht mehr eben von dieser einen Normvariante aus, sondern sieht das eher als ein Nebeneinander.
Und wie werden die edierten Texte dann überhaupt zugänglich gemacht für die interessierte Öffentlichkeit? Wird das alles Open Access sein?
Ja, tatsächlich. Also das Ziel ist es schon, die Texte alle frei zugänglich zu machen. Und letztendlich gibt es zwei Wege, die Texte, die wir edieren, sich zu betrachten oder damit zu arbeiten. Der eine Weg ist, der so sich richtet an eher analog arbeitende PhilologInnen. Das ist ja einfach fragestellungsabhängig. Und auch an HobbyleserInnen. Das wäre halt ein Portal. Das Portal Lessing Digital, in dem dann LeserInnen sich durch die Texte scrollen können und auch vergleichend klicken können in der Regel. Also da gibt es ja auch schon viele Beispiele dafür. Und die würde dann auch zentrale Funktionen haben, wie zum Beispiel diese synoptische Ansicht, die Victoria gerade schon angedeutet hat. Also das sind dann quasi so drei Fenster, die man häufig ist dann, sieht man einmal das Digitalisat, die Transkription und zum Beispiel den Code. Dann ist das Ziel aber auch, dass man diese Fenster dann vielleicht auch noch frei bespielen kann, mit welchem Content man halt braucht für die Fragestellung, an der man gerade arbeitet. Und der zweite Weg, und der richtet sich dann eher an die ForscherInnen, die dann direkt aus den Digital Humanities kommen, das wären diese schon erwähnten die Schnittstellen, an denen man dann verschiedene, entweder die Volltexte abrufen kann, aber auch zum Beispiel alle Figuren eines Dramas, also alle Charaktere von Ernst und Falk, also Ernst und Falk würden dann an einer Schnittstelle warten. Und so kann man das aber auch mit allen anderen Entitäten machen, alle Orte, die genannt werden beispielsweise. Oder genau, oder man ist interessiert an einem bestimmten Textzeugen, der zum Beispiel an der HB liegt, dann kann man sich den anzeigen lassen.
Textzeuge?
Also kann man sich den, die Transkription anzeigen lassen. Ja, genau, Textzeugen, das sind quasi die Exemplare, die es gibt, ja, eine besondere Varianz aufweisen, mit einbeziehen in unsere Edition.
Aber es kann auch das Manuskript zum Beispiel sein, das ist ja auch ein Textzeuge, stimmt. Natürlich. Ne? Also jetzt genau für die Drucke gesprochen, stimmt das natürlich. Aber das Manuskript wäre eben auch, das wollen wir ja auch mit aufnehmen, haben wir auch eingesehen, wollen wir eben auch online zugänglich machen. Und haben da gerade erfolgreich das Digitalisat aus der Lessing-Sammlung in Berlin bestellt, wo das noch einsehbar ist.
Und wie stellt ihr sicher, dass dann auch andere, die Age-ForscherInnen zum Beispiel, mit den edierten Texten weiterarbeiten können?
Genau, also dafür haben wir jetzt am Anfang, oder sind wir dabei, ein Datenschema festzulegen und auch möglichst viele Standards zu berücksichtigen und auch möglichst viel weiter zu nutzen, was schon in anderen Editionen gemacht wurde und auch die Erkenntnisse weiter zu nutzen. Ich habe ja auch hier in der HB viele KollegInnen, die ich dann gute Fragen kann bei diversen Editionsfragen. Das heißt, dass wir ja zum Beispiel, was ich erwähnt hatte schon, dieses TEI, diese Text Encoding Initiative, dass wir das verwenden, dass wir eine vorausschauende Schnittstellenkonzeption versuchen, damit halt möglichst viele Disziplinen und UserInnen damit gut weiterarbeiten können. Also, dass wir jetzt überlegen, was für Forschungsfragen kann es geben, was könnte von Interesse sein und dass wir das schon anlegen halt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Arbeit oder eine Forschungsfrage habe, die sich auf die Varianten bezieht, auf die verschiedenen Druckvarianten, dann brauchen wir ja Schnittstellen, an denen jemand jeweils die einzelne Druckvariante sich sozusagen abholen kann, in Anführungszeichen. Genau, auf diese Weise versuchen wir halt möglichst viele Forschungsfragen zu antizipieren, dass wir jetzt möglichst viel möglich machen quasi, weil es ist im Nachhinein dann manchmal schwierig, wenn so ein Projekt dann schon so läuft quasi und dann auch nachträglich sowas mit einzupflegen. Also wir überlegen, welche Register es geben kann. Also Register sind ja häufig die Orte, die Personen oder auch die Figuren von...
Also Datenbanken im Endeffekt, ne?
Genau, es sind Datenbanken und da überlegen wir halt, welche Register wir brauchen für welche Fragestellung.
Das heißt, ihr versucht jetzt schon quasi hellseherisch vorauszusehen, was jemand von dem Text wollen könnte.
Also es gibt ja schon Konzepte natürlich in den DH, ne? Also sowas wie Topic Modeling oder Netzwerkanalysen oder auch eben Gender Aspekte, die da durchforstet werden können, Emotionenanalyse. Also da würde man einfach nur jetzt die Voraussetzungen schaffen, dass dann auch diese Kategorien mehr oder weniger schon angelegt sind.
Ah, okay.
Also dass zum Beispiel, weiß nicht, bei Dramenfiguren die Attribute vielleicht, die im Text tatsächlich vorkommen, sofern sie gehäuft vorkommen, dass man die schon verzeichnet hat und die auch abrufbar sind.
Und damit alle dann weiter damit arbeiten können, versucht ihr möglichst nicht zu viel Neues zu erschaffen, sondern euch Konventionen anzupassen? Habe ich das richtig verstanden?
Ja und nein.
Ja, man muss sie natürlich immer ein bisschen erweitern, ja, anpassen an die einzelnen Editionen, an den einzelnen Text, aber unterm Strich natürlich schon. Also wir gucken natürlich auch, was andere Editionen machen, wie andere Editionen da rangehen. Das ist ja nicht die erste digitale Edition, zum Glück. Insofern, ja, klar, man knüpft an vorhandenes Wissen an oder vorhandene Praktiken halt, die sich etabliert haben. Es ist, also dieses TI wird entwickelt jetzt so seit Ende der 80er. Also das heißt, da schließen wir uns ja quasi nur an und überlegen halt, was brauchen wir für unsere Textphänomene und was gibt es vielleicht noch nicht, was wir da noch hinzufügen möchten.
Und es ist natürlich ein Spagat auch zwischen der Textsicherung, also das ist natürlich erstmal unser übergeordnetes Ziel, ne? Diesen Text ins Digitale zu bringen und dann aber auch die Voraussetzungen eben zu schaffen, dass man mit dem Quellcode oder eben den angesprochenen Datenbanken, Schnittstellen, dass man damit weiterarbeiten kann. Also dass wir künftigen DHlerinnen, Literaturwissenschaftlerinnen da die Arbeit erleichtern oder überhaupt die Grundlage schon bereitstellen, dass sie diese Daten abrufen können.
Die Halerinnen vielleicht als kleiner Einschub, die Age Digital Humanities, also digitale Geisteswissenschaft.
Ja, aber auch Buchwissenschaftlerinnen zum Beispiel, die sich für die Distributionswege dieses Textes interessieren. Wir haben ja angesprochen, also wir haben da unterschiedlichste Druckexemplare, die sind mehr oder weniger schon konsistent sozusagen, was den Text betrifft, aber es gibt immer wieder Varianten, weil es einfach von unterschiedlichen Druckern, das ist ja alles vor dem Copyright gedruckt wird, Ende des 18. Jahrhunderts und man hat dann auch Raubdrucker, die das unautorisiert eben einfach nachdrucken oder die den Text dann in andere, zum Beispiel Freimaurer-Taschenbücher, Anthologien etc. einbinden. Und es wäre schon interessant, auch vielleicht für Buchwissenschaftler, Buchwissenschaftlerinnen zu sehen, ja, Moment mal, okay, das ist, also der Text hat diesen Weg genommen, mehr oder weniger in seiner Verbreitung.
Und welche Herausforderungen begegnen euch bei der Umsetzung dieses Projekts, vielleicht zum Beispiel technischer Art?
Genau, natürlich einige, was mir jetzt sofort in den Kopf kommt, wäre zum Beispiel einfach eine Arbeitsumgebung zu erstellen, in der halt LiteraturwissenschaftlerInnen, die jetzt noch nicht so viel digital gearbeitet haben, sich wohlfühlen. Mhm. Und das ist jetzt gerade eine Herausforderung, die wir jetzt gerade so angehen, dass wir auch als Anpassen an unser Objekt quasi das Drama, ein Drama zu edieren im Digitalen. Da bedarf es halt bestimmter Aktionen, in Anführungszeichen, also Klicks und Buttons, die halt zu schaffen sind oder zu erstellen sind. Und da sind wir gerade dran, da was zu erstellen, dass man dann auch perspektivisch immer schneller wird, auch in der Bearbeitung und in der Auszeichnung von Dramentexten.
Wäre dieses zukünftige Portal denn vor allem für die Forschung gedacht oder wäre das zum Beispiel auch etwas für SchülerInnen?
Also was die Infrastruktur betrifft, jetzt zum Beispiel den Transkriptionseditor, von dem du jetzt gesprochen hast, das wäre was tatsächlich schon auch für Forscherinnen oder auch vielleicht auch studentische Projekte, dass man eben darin versucht, relativ komfortabel eine Edition voranzubringen. Aber letztlich die Webpräsenz natürlich soll sich dann richten an einen größeren AdressatInnenkreis. Also sowohl Forscherinnen als auch Studierende, vielleicht auch Kultur-, Theaterschaffende, die sich für den Text und seinen Publikationskontext interessieren, vielleicht auch den überlegen, mal wieder aufzuführen oder so. Also an Laien wie Forscherinnen Interessierte gleichermaßen.
Und mit welchen Metadaten wird die Edition dann angereichert?
Ja, das ist natürlich auch ein großer Vorteil digitaler Edition, dass man das immer weiter anreichern kann. Also zum einen, und das ist ja auch in allen digitalen Editionen eigentlich gängig, die Verknüpfung mit Normdatenbanken. Also dass wir Personen, es gibt da Verzeichnisse, in denen historischen Persönlichkeiten IDs zugeordnet werden, dass wir die verknüpfen.
Ernst und Falk in diesem Fall.
Ja, die sind nun gerade nicht da drin, weil es halt keine historischen Persönlichkeiten sind. Aber genau, aber... Ja, aber da gibt es garantiert auch noch Verzeichnisse, wo die beiden drinnen stehen.
Also mit Lessing hast du es verknüpft.
Genau, also Lessing okay, in dem Fall jetzt beispielsweise. Fall. Oder und dann auch Orte, das ist dann ähnlich, also dass man die dann verknüpft mit Datenbanken, in denen jedem Ort eine ID zugeordnet wird. Natürlich, ja, aber auch so uns als BearbeiterInnen haben wir jetzt mit in die Metadaten reingeschrieben, um auch diese Transparenz zu gewährleisten. Und auch nicht nur uns, sondern halt auch jeder Arbeitsschritt kann dann in so einer Bearbeitungshistorie vermerkt werden. Also wer hat wann was gemacht an diesem Dokument, an dieser Transkription in unserem Fall. Dann die Druckvarianten, die wir schon erwähnt haben, die verzeichnen wir dann auch mit in den Metadaten und die bereitstellenden Institutionen und die jeweilige Signatur, sodass unsere BenutzerInnen dann auch, wenn sie in der Nähe von Wolfenbüttel wohnen, sich das Original zur Hand nehmen können.
Zum Stichwort Institutionen. Es sind an diesem Projekt insgesamt 6 Institutionen beteiligt. Das ist ja eine ganze Menge. Wie gestaltet sich denn hier die Zusammenarbeit?
Ja, eigentlich sehr produktiv und interdisziplinär, trotz ja eigentlich des hauptsächlich germanistischen Schwerpunkts. Aber wir kommen regelmäßig in Projekttreffen, meistens digitaler Art, zusammen. Und da ist natürlich der Vorteil, dass du die jeweiligen Schwerpunkte der Supervisoren oder der Professuren dann da auch zum Tragen kommen können und dass wir uns unseren Rat abholen können in all den Dingen, die gerade so anstehen. Manchmal umfasst das auch wirklich einfach die Definition der nächsten Arbeitsschritte oder der Planung von Anberaumung von Foren, in denen wir jetzt unseren aktuellen Stand mal nach außen tragen können und diskutieren können. Aber auch ja einfach pragmatische Dinge wie Folgeantragstellung tatsächlich, die ja bei solchen Projekten schon auch wichtig ist.
Klar. Weil wir es außerhalb der Shownotes noch gar nicht gemacht haben, könnt ihr sie vielleicht alle mal nennen?
Ja, also das ist zum einen Herr Burschel hier von der HAB und die Uni Göttingen.
Genau, bei Herrn Wäsche. Und dazu kommen dann eben natürlich auch noch Herr Bremer von der FU Berlin, Berenike Herrmann aus Bielefeld, die Lessing-Akademie natürlich mit Herrn Berghahn.
Und Frau de Culteau aus,
genau, vom IZEA aus Halle.
Genau. Und wir beide.
Wir beide.
Falls wir doch jemanden vergessen haben, gibt es die gesamte Auflistung auch nochmal in den Shownotes. Wir haben es gerade schon gesagt, es handelt sich hier aktuell noch um ein Pilotprojekt. Wie könnte das Projekt denn in Zukunft erweitert oder fortgesetzt werden? Gibt es da schon Pläne, die ihr schon besprechen dürft oder könnt?
Ja, gewissermaßen sind wir da an dem richtigen Ort. Also es gibt natürlich Überlegungen, das jetzt Lessing schaffen, in so Episoden zu unterteilen. Und eine sehr wichtige Episode, mit der wir jetzt schon beginnen und die es sich dann vielleicht auch lohnen würde, in Gänze zu bearbeiten, sind die Wolfenbüttler Jahre.
Mhm.
Also es könnte...
Ab 1770 bis zu seinem Tod natürlich, das wäre also diese Wolfenbüttler Werkphase.
Genau.
In der es natürlich, die natürlich auf viele spannende Texte und auch Dramen reinfallen. Emilia Galotti, dann der Nathan, mhm. Aber auch zum Beispiel die allgemeine Erziehung des Menschengeschlechts, also Texte wie, also eben auch Dramen. Und da tendiert jetzt auch gerade so die Antragstellung hin, dass man da ein Folgeprojekt einwirbt.
Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Und das war ein wirklich spannender Einblick in das Projekt Lessing Digital. Vielen Dank, Viktoria Take-Walter, und vielen Dank, Oko Lukas Möller, dass ihr heute da wart und von eurer Arbeit erzählt habt.
Ja, danke dir. Danke für die Einladung.
Genau, vielen Dank.
Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, mehr über das Projekt erfahren möchten, finden Sie weiterführende Links natürlich wie immer auch in den Shownotes dieses Podcasts oder Sie schauen mal auf unserer Webseite vorbei und folgen uns gerne auch bei Mastodon, Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Hab gehört ist eine Produktion der Herzog-August-Bibliothek. Aufnahme und Postproduktion Landesmusikakademie Niedersachsen. Redaktion Marie Adler. Sounddesign Klingebiel Creative.